شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Nachdem der Tod eingetreten ist und die Seele vom Körper des Menschen entnommen wurde, beginnt die Reise in die nächste Phase im Dasein eines Menschen. Und wir hatten bereits über die 6 verschiedenen Phasen im Dasein eines Menschen gesprochen. Und diese werden alle auch im Heiligen Koran erwähnt. Wie beispielsweise, wo wir gesagt haben, die erste Phase ist Alamudhar. Alamudhar, quasi die Welt der Seelen, wo, bevor der Mensch auf diese Welt kommt, wo er Allah subhanahu wa ta'ala einen Treueeid leistet, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 7, Vers 172 sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Das heißt, jeder von uns, jede Existenz, jeder Mensch, jede Seele, bevor sie auf diese Welt kommt, hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Treueeid geleistet, wo sie die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt hat. Danach, die zweite Phase im Dasein eines Menschen ist die Phase, wo der Mensch quasi in diese Welt kommt und im Bauch seiner Mutter ist. Alamul Arham. Wie der Heilige Koran sagt in Surah 16, Vers 78, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'alamuna shay'a. Und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht, während ihr nichts wusstet. Sobald nun dieses Baby, dieses Säugling entwickelt wurde und der Mensch geboren wird, ist er in Alamud Dunya. Ja, obwohl Alamul Arham ist natürlich auch in dem Sinne Alamud Dunya, aber dann kommt der Mensch vom Bauch seiner Mutter in diese Welt hinaus. Alamud Dunya ist die dritte Phase, in der wir uns jetzt hier alle befinden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Dieses irdische Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Die jenseitige Wohnstätte aber ist wahrlich das eigentliche Leben. Das heißt, diese Welt hier ist nur eine bestimmte Zeit, eine Aneinanderreihung von Jahren, die irgendwann zu Ende ist und dann beginnt das wahrhaftige, richtige Leben. Und sobald der Tod eintritt, sobald die Seele vom Körper des Menschen entnommen wurde, beginnt die nächste Phase, Phase 4, die Phase des Barzakh. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, sagt der Heilige Koran in Surah 23, Vers 100. Hinter ihnen wird ein trennendes Hindernis sein, bis zu dem Tage, da sie auferweckt werden. Diese Alamul Barzakh, diese Zwischenwelt, diese Grabeswelt, ist das nächste Leben, das der Mensch nach dieser Dunya bestreitet. Aber auch danach geht es weiter, die fünfte Phase. Fünfte Phase ist der Mahshar, die Wiederauferstehung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. In Surah 6, Vers 38, hierauf werden sie zu ihrem Herrn versammelt. Das heißt, dann beginnt die große Wiederauferstehung, wo dieser materielle Körper des Menschen aus Erde wiederhergestellt wird. Die Seele wird in diesen Körper zurückkehren. Und dann erfolgt die große Abrechnung, Yawm al-Hisab, Yawm al-Mahshar. Und danach gibt es die letzte Stufe, die endgültige Stufe, nämlich, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in Surah 64, Vers 9, ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und den wird er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben, das ist der großartige Erfolg. Das heißt, die letzte Stufe, die letzte Phase im Dasein eines Menschen ist entweder das Paradies oder das Höllenfeuer, wal'iyadh billah. Und jede dieser Stufen und jeder dieser Phasen hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und Regeln, die in der vorigen Welt und in der Welt darauf nicht mehr gelten oder nur teilweise gelten. Was meine ich damit? Jetzt hier in dieser wie man so schön sagt, in dieser Welt, in dieser Dunya, gibt es bestimmte Regeln, bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die nur hier gelten, aber nicht in den anderen Welten und in der anderen Phase. Beispielsweise in dieser Welt gelten die Gesetzmäßigkeiten der Materie, von Raum, von Zeit. In dieser Welt gelten diese Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, in dieser Welt ist das Äußere sichtbar. Man sieht die Haut des Menschen, man sieht die Augen, die Haare, den Körper des Menschen, man sieht das Äußere, das Materielle sieht man. Aber das Innere, was sich im Menschen verbirgt, das sieht man nicht. Niemand kann sehen beispielsweise, ob dieser Mensch, der vor mir ist, ein Gläubiger oder ein Heuchler ist. Niemand kann sehen, der Mensch, der vor mir ist, ob er jetzt hochmütig ist, ob er bestimmte seelische Krankheiten hat, wie Arroganz, wie Selbstbewunderung, Zorn und so weiter und so fort, Neid. Man sieht das nicht. Das alles ist verborgen in dieser Welt. In dieser Welt sehen wir nur die Äußerlichkeiten. Alles, was materiell ist, sehen wir. Und eines der wichtigsten Gesetzmäßigkeiten der Welt darauf, der vierten Phase, der Phase des Barzach, ist die sogenannte Gesetzmäßigkeit von der Verkörperung der Taten, über die wir heute sprechen. Und ich persönlich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, deswegen widme ich diesen heutigen Vortrag nur diesem einzigen Punkt, die Verkörperung der Taten. Ich weiß, viele stellen sich diese Vortragsreihe wie so eine Art Hollywood-Film vor, man erzählt, die Seele fliegt dahin und dann passiert dies und dann kommt der Engel und fängt ihn, dann fängt diese... Nicht so ganz, wir versuchen es natürlich auch anschaulich darzustellen, aber es gibt bestimmte Punkte, über die wir wirklich stehen bleiben müssen, über die wir ausführlich reden müssen, weil sie uns große Tore der Erkenntnisse öffnen. Und ich persönlich finde, diesen Punkt Verkörperung der Taten hat mir persönlich, mag vielleicht jedem anders ergehen, aber mir persönlich hat es extrem viele Tore zu den Erkenntnissen geöffnet. Ich habe durch diesen Punkt verstanden, was eigentlich die Wahrheit ist hinter den Taten, die wir begehen. Wie sich das Ganze verhält mit der Belohnung, mit der Bestrafung, mit der Gerechtigkeit Gottes, mit dem Grab. Alles, was wir tun, alles, die ganzen Konsequenzen unserer Taten habe ich durch diese Lektion verstanden. Deswegen ist es mir wirklich ein Herzenswunsch, dass wir heute speziell nur über diesen einen Punkt reden, weil er uns wirklich extrem große und viele Tore der Erkenntnisse öffnen wird. Weil ein Großteil der Muslime denkt bis heute, dass die Auswirkung zwischen der Tat und der Belohnung oder Tat und der Strafe, dass so ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mach dies, dann kriegst du diese Belohnung. Mach das und du kriegst diese Strafe. Mach dies und du kriegst diese Belohnung. Im Kern ist es richtig, aber was steckt wirklich dahinter? Weil es gibt verschiedene Arten, verschiedene Verbindungen und über die wollen wir heute inshallah sprechen. Das heißt, wir werden verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala tatsächlich den Menschen nicht in einer einzigen Sekunde Unrecht antun. Wenn wir diesen Punkt verstehen, werden wir diese ganzen Strafen, diese ganzen Belohnungen, die hinter den Taten stecken, werden wir dann aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Weil manchmal denkt man sich, ganz ehrlich, ich lüge als Beispiel oder ich mache eine kleine Sünde. Ist es gerechtfertigt, dass ich nun dafür so und so viele Jahre ins Höllenfeuer komme und ausgepeitscht werde und dies und das passiert und so weiter? Manchmal, wenn wir manche Überlieferungen lesen, wir lesen von einer Sünde und dass die Strafe so gewaltig ist, dann denken manche innerlich, ganz ehrlich, ist es gerechtfertigt? Diese Sünde, die ich begehe, die dauert vielleicht 3 Sekunden. Lohnt es sich das oder ist es dann gerecht von Gott, dass ich dann dafür so lange und so krass bestraft werde? Wo ist da der Sinn? Wo ist da die Gerechtigkeit? Genauso auch andersherum. Manchmal sehen wir, dass es eine einzige Tat ist, die man begeht, die vielleicht 5 Minuten dauert, 10 Sekunden dauert sogar. La ilaha illallah. Allein la ilaha illallah zu sagen, wie viele Sekunden dauert das? Aber die Überlieferungen sagen, dass ein Palast oder ein Fluss oder ein Baum im Paradies gesät wird. Da denkt man sich, ganz ehrlich, dieses Wort zu sprechen und dann kriegt man so eine krasse Belohnung, Paradies und Bäume und Flüsse. Man versteht diesen Zusammenhang nicht. Und es gibt aber einen kausalen Zusammenhang zwischen den Taten und der Auswirkung. Und darüber wollen wir heute inshallah sprechen. Deshalb, während wir den Barzach, die Grabeswelt, diese Phase 4 nicht verstehen, wenn wir nicht diese Gesetzmäßigkeiten kennenlernen, die sich in der nächsten Welt befinden. Weil diese Dunya, diese Welt kennen wir, weil wir ihre Gesetzmäßigkeiten kennen. Wir kennen die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die chemikalischen, biologischen Gesetzmäßigkeiten. Die haben wir kennengelernt und deswegen kennen wir die Dunya. Was sind aber die Gesetzmäßigkeiten von Alam al-Barzakh, von der Grabeswelt? Gibt es da auch eine Erdanziehungskraft? Gibt es da auch physikalische Kräfte und so weiter und so fort? Das müssen wir herausfinden. Was sind die Gesetzmäßigkeiten dieser nächsten Phase, damit wir diese Welt auch gut kennenlernen? Und das möchten wir heute anhand folgender Punkte, wie wir es gewohnt sind. Und zwar möchten wir erstmal herausfinden, welche Verbindungen gibt es allgemein zwischen einer Tat und ihre Konsequenz oder ihre Wirkung? Was gibt es da für Verbindungen? Zum anderen, was bedeutet das überhaupt, wenn wir von der Verkörperung der Taten sprechen? Was bedeutet dieser Punkt? Drittens, wie kann uns die Physik dabei helfen, zu verstehen, wie die Tat verkörpert wird? Das ist ein ganz interessanter Punkt, das kann ich schon mal ankündigen. Heute dieser Vortrag, der wird Wissenschaft und Religion miteinander kombinieren. Wir werden heute Wissenschaft und Religion als ein Paket betrachten. Und ich werde auch nochmal darüber etwas erzählen. Als vierten Punkt wollen wir dann anschauen, wie werden unsere Taten im Grab verkörpert und was sagen die Unfehlbaren dazu, was sagt der Heilige Koran dazu, wie unsere Taten verkörpert werden. Und zu guter Letzt wollen wir uns einige Beispiele anschauen aus Büchern von großen Gelehrten, wie diese Taten verkörpert werden, was es für Berichte gibt, Erlebnisse, wie Menschen bereits in dieser Welt oder im Traum oder in der Welt danach, wie sie ihre Taten verkörpert gesehen haben. Zunächst einmal stellen wir uns die Frage, welche Verbindung und welches Verhältnis gibt es zwischen einer Tat und ihrer Wirkung bzw. ihrer Konsequenz? Und hier sagen wir, es gibt drei verschiedene Arten. Das heißt, wir wollen herausfinden, welche Verbindung gibt es zwischen einer Tat, die ich mache, und die Konsequenz, die daraus resultiert. Die Auswirkung, die davon entsteht. Als allererstes ist es die willkürliche Verbindung zwischen Tat und Wirkung. Willkürlich, als Beispiel. Ich werde immer Beispiele anführen, damit es leicht verständlich ist, inshallah. Als Beispiel, wenn ich in einer 30er-Zone 70 km/h fahre oder 100 km/h fahre, dann kommt der Gesetzgeber und sagt, derjenige, der so und so viel schneller fährt, der zahlt so viele Euros, der hat so viele Punkte in Flensburg und der bekommt eventuell einige Monate Fahrverbot. Derjenige, der stiehlt, muss für 3 Monate ins Gefängnis, als Beispiel. Derjenige, der diese Tat macht, der bekommt diese Strafe. Genauso andersrum. Wer diese Tat verrichtet oder wer beispielsweise etwas findet und seinen Besitzer gibt, der bekommt einen Finderlohn von ihm. Hier gibt es aber keine Verbindung zwischen Tat und Auswirkung, Konsequenz. Die ist willkürlich. Jemand kam, hat sich hingestellt, hat gesagt, okay, was mache ich mit jemandem, der 21 km/h zu schnell fährt. Dem machen wir so und so viel Geldstrafe. Jemand, der 50 km/h zu schnell fährt, Geldstrafe plus Führerscheinentzug plus Punkte und so weiter. Es gibt keine Verbindung zwischen der Tat und der Auswirkung. Mit dem besten Beweis, dass wenn ich diese Tat mache und ich nicht erwischt werde, dann passiert nichts mit mir. Wieso? Weil diese Tat nicht zu dieser Wirkung bringt. Ich fahre zu schnell, ich werde nicht erwischt, ich komme damit durch, es passiert nichts. Das ist also die erste Art der Verbindung, das heißt eine willkürliche Verbindung. Jemand kommt und hat diese Verbindung so bestimmt und wenn du erwischt wirst, dann tritt diese Konsequenz für dich ein, aufgrund der Tat, die du begangen hast. Das ist also die erste Art. Es gibt keine reale Verbindung zwischen Tat und Wirkung, beziehungsweise zwischen Tat und Konsequenz. Die zweite Art der Verbindung ist zwischen Tat und Wirkung, die real und nachweisbar ist. Das heißt, als Beispiel, bei der zweiten Art können wir sagen, dass es eine nachweisbare Verbindung zwischen der Tat und der Konsequenz gibt. Ein ganz einfaches Beispiel, wer zu viel raucht, hat ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, als Beispiel. Wer aber sich hauptsächlich von Fastfood beispielsweise ernährt, der ist übergewichtig, bekommt eventuell Diabetes, schwächt sein Immunsystem und so weiter. Das heißt, es gibt eine Verbindung zwischen der Tat und der Konsequenz, die daraus resultiert. Keiner kommt und sagt, okay, ich muss mir was überlegen, derjenige, der raucht, der soll diese Krankheiten bekommen. Nein, das ist natürlich außer Allah subhanahu wa ta'ala, das ist klar, aber wir reden von dieser Ebene. Das heißt, es gibt eine direkte Verbindung, eine reale Verbindung zwischen der Tat und der Konsequenz, die daraus resultiert. Das ist also die zweite Art der Verbindung. Die dritte Art der Verbindung zwischen Tat und Konsequenz besagt, dass die Tat und die Konsequenz die ein und selbe Existenz sind. Sie erscheinen nur durch unterschiedliche Bilder. Es ist die ein und dieselbe Existenz. Die Tat und die Konsequenz ist eine Sache. Es ist nicht etwas unterschiedlich. Es ist eine einzige Sache. Sie erscheinen aber durch unterschiedliche Bilder. Jetzt mag man sich fragen, was genau bedeutet das? Was hat es damit auf sich? Solche Beispiele finden wir in der Naturwissenschaft. Energie beispielsweise. Energie kann nicht erschaffen werden, noch kann Energie zerstört werden. Erster Satz der Thermodynamik, Energieerhaltungssatz. Energie kann nur in verschiedene Formen umgewandelt werden. Und hier komme ich wirklich zu dem Punkt, und das habe ich öfters vor allem bei Jugendlichen beobachtet, dass wenn sie keine Lust auf Lernen haben, auf Schule haben, sagen, ach, dieses Wissen von der Schule, das brauche ich, das ist nicht wichtig, ich konzentriere mich lieber auf religiöses Wissen. Das habe ich schon wirklich öfters gehört. Und die nutzen dann dies als Ausrede dafür, dass sie sich dann in der Schule nicht mehr anstrengen. Wer sagt, dass es so richtig ist? Dieses Wissen ist von Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie das religiöse Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist das Wissen über die Naturwissenschaften, über diese Welt auch ein Wissen, womit wir die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala besser verstehen können. Und alles Wissen, was sich in dieser Welt befindet, ist vom Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, keiner soll denken und auf die Idee kommen, ach, nur religiöses Wissen ist wichtig, nur Halal, Haram ist wichtig und was ich in der Schule lerne, ist sowieso unwichtig, das brauche ich nicht, das interessiert keinen. Nein, so einfach ist es nicht. Wenn der Prophet sagt, strebt nach Wissen, er sagte nicht, strebt nur nach religiösem Wissen. Er sagte, strebt nach Wissen. Egal welches Wissen, es kann dir nützen, es ist hilfreich für dich. Und wir sehen, wenn wir in den Naturwissenschaften uns mit den Naturwissenschaften beschäftigen, Physik, Chemie und so weiter und so fort, wie weit wir auch dazu kommen, unserer Gesellschaft zu Diensten zu sein, den anderen Menschen zu helfen. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, biologisches Wissen, medizinisches Wissen ist überhaupt nicht wichtig. Wir konzentrieren uns lieber nur auf beispielsweise nur auf Fiqh, auf Halal und Haram. Medizinisches Wissen ist überhaupt nicht wichtig. Was passiert, wenn du krank bist? Was passiert, wenn du eine Herz-OP brauchst? Was passiert beispielsweise, wenn dein Bein gebrochen ist oder du irgendwelche Krankheiten hast? Zu wem gehst du dann? Das heißt, jede Form von Wissen ist wichtig und ist bei Gott gelobt. Deshalb jemand, der jetzt eine Prüfung hat in der Schule, er soll sich hinsetzen, er soll lernen und sagen, ich lerne dieses Wissen, um Allah näher zu kommen. Ja, es ist beispielsweise die Berechnung der kinetischen Energie, es ist die Berechnung einer potenziellen Energie beispielsweise. Ja, ich lerne diese Berechnung und diese Formeln, um Allah näher zu kommen. Und ich bekomme meinen Lohn, wenn ich es mit dieser Absicht mache. Weil dieses Wissen ist genauso ein göttliches Wissen, wie anderes Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Deshalb diese Ausrede ist damit, inshallah, mit dem heutigen Tage auch weg. Weil je mehr oder jeder, der sich religiös weiterbilden möchte, muss sich auch in den Naturwissenschaften weiterbilden. Und jeder, der sich in der Naturwissenschaft weiterbildet, sollte sich auch religiös weiterbilden, weil das eine ergänzt das andere. Das eine steht nicht im Widerspruch zum anderen, sondern mit dem einen lernen wir das andere zu verstehen. Das ist das Wichtige. Also, wie wir gesagt haben, Energie ist eine Form, die lässt sich in mehrere Formen umändern, umwandeln. Es gibt beispielsweise die Sonnenenergie, es gibt die Windenergie, es gibt die thermische Energie, die elektrische Energie, die chemische Energie und so weiter und so fort. Es gibt die potenzielle kinetische Energie. Diese Energien werden von einer Form in die andere überführt und umgewandelt. Man kann eine Energieform nicht zerstören und eine andere Energieform erschaffen. Beispielsweise die Sonnenenergie wird in welche Energie umgewandelt? In elektrische Energie als Beispiel. Oder die elektrische Energie wird in Wärme, in thermische Energie umgewandelt und so weiter. Das heißt, wir sehen, die Energie an sich ist eine einzige Sache, aber sie erscheint in mehreren Formen. Sie hat mehrere Gestalten, die wir wahrnehmen und bestätigen können. Was aber bedeutet die Verkörperung der Taten? Wir haben jetzt also diese drei Arten kennengelernt, der Verbindung zwischen Tat und Wirkung. Einmal, dass es gar keinen kausalen Zusammenhang hat, gar keine reale Verbindung. Einmal, dass es durchaus eine reale und nachweisbare Verbindung hat. Und einmal, dass Tat und Konsequenz eine einzige Sache ist, die durch unterschiedliche Bilder gesehen werden kann. Was ist aber die Verkörperung der Taten und was hat diese Einleitung jetzt mit unserem Thema zu tun? Die Theorie von der Verkörperung der Taten führt uns, wie wir gesagt haben, führt dazu, dass wir zahlreiche Koranverse, die wir haben und die wir kennen, besser verstehen können. Viele Überlieferungen können wir dann dadurch besser verstehen. Und es eröffnet uns ein großes Tor der Erkenntnisse zu diversen Themen. Und der erste, der dieses Thema ausführlich formuliert hat, war Sheikh Bahauddin Al-Amili, rahmatullahi ta'ala alayh. In Bihar al-Anwar von Allama al-Majlisi berichtet er diese Ansicht über Sheikh Al-Bahai. Und der Sheikh sagt, zusammengefasst, dass die Taten, die wir jetzt derzeit begehen, dass diese Taten, wie hängen sie mit der Belohnung und der Bestrafung zusammen? Ist es die erste Art, ist es die zweite Art oder die dritte Art? Der Sheikh sagt, diese Belohnung und diese Bestrafung hängt so mit den Taten zusammen wie die dritte Art, die wir jetzt angesprochen haben. Das heißt, sie sind eine einzige Sache, die sich durch unterschiedliche Bilder zeigen. Das heißt, dass wir die Taten, die wir jetzt derzeit begehen, die Konsequenzen dazu, die wir im Jenseits sehen, die wir im Grab sehen, die am Tag der Auferstehung, im Paradies, in der Hölle, all das ist die dritte Art der Verbindung zwischen Tat und Wirkung. Und er belegt diese Ansicht, diese Theorie mit zahlreichen Koranversen, mit zahlreichen Überlieferungen der Ahlul Bayt. Und dann sagt er, die Schlangen und Skorpione, die wir im Jenseits sehen, Weil ihr kennt das bestimmt, es gibt diverse Berichte darüber, dass der Sündige, sobald er im Grab gelegt wird, dass Skorpione zu ihm kommen, dass Hunde und Schlangen ihn verängstigen und angreifen und verletzen. Diese Berichte gibt es. Er sagt, diese Sachen, diese Schlangen und Skorpione und Hunde und diese Kreaturen, die uns im Grab verletzen und beängstigen, sind unsere schlechten Taten in erster Linie. Das sind die schlechten Taten, die wir gerade sehen. Und unser schlechtes Verhalten, hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Viele denken, wir werden nur für unsere Taten belohnt oder bestraft. Nein, für dein Verhalten, für deine Charaktereigenschaften wirst du auch belohnt und bestraft. Wenn du immer wieder grob gegenüber jemanden reagierst, wenn du immer wieder schroff gegen jemanden reagierst, dann wirst du auch dafür, dein Verhalten wird sich ebenfalls manifestieren im Grab. Das heißt, dein gutes Verhalten und dein schlechtes Verhalten, deine guten Charaktereigenschaften und deine schlechten Charaktereigenschaften werden ebenfalls manifestiert im Grab und werden verkörpert. Das heißt, die schlechten Taten, das schlechte Verhalten und unsere schlechten oder falschen Glaubensüberzeugungen, auch ein sehr wichtiger Punkt. Viele denken, Taten, ich bete und faste und dann ist alles gut. Nein. Du kommst am Tage der Auferstehung und sagst, der Koran war verfälscht als Beispiel. Das ist eine falsche Glaubensüberzeugung. Diese falsche Glaubensüberzeugung wird manifestiert als eine abscheuliche Kreatur, die dich angreift. Du kommst und sagst, Ali ibn Abi Talib war nicht der Imam nach Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Diese fehlende Glaubensüberzeugung wird im Grab ein großes Erschwernis für dich darstellen. Du kommst und sagst beispielsweise diese und jene falschen Glaubensüberzeugungen, es gibt da diverse Beispiele, auch die falschen Glaubensüberzeugungen werden verkörpert und werden dich im Grab dann beängstigen. Das heißt, sobald der Sündige in sein Grab gelegt wird und er diese Kreaturen sieht, niemand soll kommen und sagen, woher kommen diese Kreaturen, woher kommen diese Gestalten? Diese Gestalten sind die Taten an sich, die du begangen hast und die nun bei dir sind. Als Beispiel die Lüge. Wir wollen immer, inshallah, mit Beispielen arbeiten, damit es besser und sichtbarer ist. Als Beispiel die Lüge. Wenn ich jetzt lüge und ein Wort sage, was ist das genau? Was ist eine Lüge genau? Es ist ein Wort, was ich ausspreche. Es sind Schallwellen, die sich übertragen und die jemand hört. Das ist eine Lüge. Innerhalb von ein paar Sekunden ist es vorbei. Innerhalb von ein paar Sekunden ist alles weg. Und in ein paar Jahren denke ich vielleicht gar nicht mehr dran, weil ich es vergessen habe und es ist schon so lange her, ich denke gar nicht mehr dran. Aber diese Lüge ist gefallen. Diese Lüge, die in dieser Welt durch das Bild erscheint, der Worte, durch Schallwellen, die übertragen werden, diese Lüge hat in der jenseitigen Welt eine andere Erscheinung, eine andere Existenz, ein anderes Bild, das dann zu uns zurückkehrt. Wie beispielsweise eine Schlange, die im Grab zu uns kommt und uns angreift und uns beängstigt. Wie beispielsweise ein großes Wesen, was uns im Grab beängstigt und so weiter. Das heißt, wir sehen, dass die Taten, die wir in dieser Welt begehen, dass die Konsequenz, die Bestrafung dieser Taten ein und dasselbe ist, nur wir sehen es jetzt aktuell nicht. Unsere Blicke sind dafür, oder es gibt ein Hindernis, es gibt einen Schutz, ein Hijab quasi zwischen uns und den Taten, die wir derzeit verrichten. Deswegen, also genauso wie man Energie von einer Form zur anderen umwandeln kann, so sagen die Gelehrten, diese Tat, die ich jetzt begehe, die wird umgewandelt, beziehungsweise es erscheint mir durch eine andere Gestalt im Jenseits. Wir können sogar so weit gehen und sagen, dass diese Lüge oder diese Sünde, die ich jetzt hier gerade begehe, dass es jetzt in dieser Welt bereits ein Skorpion, eine Schlange, eine beängstigende Kreatur ist, die ich aber derzeit nicht wahrnehme. Ich begehe diese Lüge und ich erschaffe mit dieser Lüge quasi diese Kreaturen, die da sind. Ich sehe sie aber nicht. Genauso wie der Blinde. Der Blinde hier in dieser Welt, der sieht nicht, der sieht nur schwarz. Der sieht nur schwarz. Heißt es aber, dass es keine Bäume gibt und keinen Himmel und keine Welt und so weiter. Das gibt es alles. Er sieht es aber nicht. Er lebt in dieser Welt, er sieht es aber nicht. Wieso? Weil seine Augen nicht funktionieren. Es gibt diesen Mimbar, es gibt dieses Kissen hier, es gibt diesen Boden, es gibt diese Häuser, es gibt diese Wolkenkratzer. Alles existiert, aber er sieht es nicht, weil seine Augen nicht funktionieren. Genauso, wenn wir eine Tat in dieser Welt begehen, eine Sünde begehen oder eine gute Tat begehen, dann haben wir zum einen eine Existenz. Auf der einen Seite sehen wir sie als eine Lüge, als beispielsweise eine ungerechte Tat, als Diebstahl. Das sehen wir in dieser Welt, das können wir hier wahrnehmen. Aber auf der anderen Seite ist es auch gleichzeitig eine beängstigende Kreatur, die da ist, die wir aber nicht wahrnehmen können. Wann können wir diese wahrnehmen? Wenn dieser Hijab, wenn dieser Schleier entfernt wurde. Wenn wir in die jenseitige Welt übergehen, dann werden wir dies alles sehen können. Das heißt, wir sehen also diese Verbindung zwischen Tat und Auswirkung ist nicht etwa so, dass man sagt, wenn du diese Tat machst, dann bekommst du diesen Lohn. Wenn du diese Tat machst, dann bekommst du diese Bestrafung. Die Tat an sich ist der Lohn. Die Tat an sich ist die Bestrafung. Nur wir merken es nicht. Nur wir sehen es jetzt aktuell noch nicht. Wenn der Schleier fällt, werden wir es dann sehen und werden dann genau schauen, was wir an Taten verrichtet haben. Oder aber das Lästern. Der Heilige Koran beschreibt das Lästern als, oder beschreibt das Lästern sehr bildhaft, sehr bildlich. Der Heilige Koran sagt, derjenige, der lästert, was macht er in Wirklichkeit? Er ist das tote Fleisch desjenigen, über den er gerade redet. Manch jemand denkt sich, okay, das ist ein Vergleich, der Koran will nur zeigen, wie das denn so ist. Der Koran sagt, nein, wenn du über jemanden schlecht redest, ist es so, nicht es wird verglichen mit diesem Beispiel, es ist so, als würdest du gerade das tote Fleisch deines Bruders essen, über den du redest. Hier in dieser Welt ist es nur ein Wort, du redest über ihn. Es sind Schallwellen, wie gesagt, es sind Worte, die rausgehen. Das ist das, was du in dieser Welt wahrnimmst. Was ist aber in der jenseitigen Welt, was ist die andere Seite der Medaille dieser Tat? Es ist, als würdest du sitzen, diese Person, die da liegt, ist tot, liegt vor dir und du würdest ein Messer und eine Gabel nehmen und schneiden und dieses Fleisch essen. Das ist die Realität, nur du siehst das nicht. Deswegen in einer Überlieferung heißt es, dass eine Frau einst über den Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gelästert hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr für einen kurzen Moment den Schleier weggenommen, dass sie sieht, was die Wahrheit dieser Tat ist. Und sie sah, als würde sie totes Fleisch da liegen sehen und als würde sie dieses tote Fleisch gerade essen. Und wie schrecklich ist diese bildliche Darstellung, wie schrecklich ist diese Vorstellung, dass wir totes Fleisch eines Menschen essen. Der Koran sagt, genau dies ist es. Denkt nicht, das ist nur ein Vergleich und nur damit ihr euch das ungefähr so vorstellen könnt. Nein, es ist so, als würde man das tote Fleisch eines Bruders essen. Genauso wie mit den anderen Taten. Oder aber dieser verbotene Blick, dieses schlechte Wort, diese schlechten Taten, all das ist so, als würden wir diese Sachen gerade wirklich durchleben. Dieses Feuer, es ist so, als würden wir dieses Feuer wirklich gerade durchleben. Aber wir merken es jetzt noch nicht. Deswegen sagte dann Sheikh al-Baha'i, genauso wie das Schöne und die Hur und die Früchte und Becher, in Wirklichkeit ist es der gute Charakter und die rechtschaffenen Werke und die korrekten Glaubensüberzeugungen, die in dieser Welt mit dieser Gestalt erscheinen. Das bedeutet, all diese Sachen, die wir im Paradies uns erhoffen, sind die Taten, die wir derzeit begehen. Und es sind die Taten, die wir machen. Und diese Taten, mit diesen Taten bauen wir uns unser Paradies auf. Du sagst La ilaha illallah, du fastest, du betest, du machst dies, du hilfst Armen, du spendest. Mit diesen Taten baust du dir dein Paradies auf. Keiner soll denken, er kann ruhig zu Hause sitzen. Er sagt Ali waliullah und sagt, das Paradies mit allen Bächen und Palasten und Flüssen ist alles für ihn vorbereitet, obwohl er nichts gemacht hat. Nein, mit den Taten baust du dir diese Sachen auf. Deswegen, je mehr Taten du machst, umso mehr erwartest du dein Paradies. Und je mehr schlechte Taten du machst, umso mehr wirst du diese Kreaturen und diese Bestrafungen und diese Sachen auch bei dir erleben. Nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala so unbarmherzig ist und weil Allah subhanahu wa ta'ala es liebt, seine Diener zu bestrafen und zu beängstigen und so weiter. Nein, das ist das, was du dir selber gerade antust. Und Allah hat dich gewarnt vor diesen Taten, dass du diese nicht begehen sollst. Sonst kommen diese Kreaturen zu dir. Und genauso, ich habe ja in dem Shia Newsticker, jetzt im heiligen Monat Rajab, immer wieder diese Gebete der Nächte gepostet. Und da hat mich mal jemand angeschrieben, meinte, sind diese Sachen denn authentisch? Weil das ist doch übertrieben. Also man betet ein Gebet und man bekommt so und so viel Lohn. Paläste und Bäche und was weiß ich, im Paradies aus Gold und Silber und Rubinen. Und dem werden die Sünden vergeben und es wird ein Graben zwischen ihnen und dem Höllenfeuer errichtet und das Feuer wird ihn niemals berühren. Manch einer mag denken, ganz ehrlich, es ist ein Gebet im Rajab, das dauert vielleicht 10 Minuten und dann ist es vorbei. Und dafür bekomme ich so einen gewaltigen Lohn? Ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, diese Tat, dieses Gebet, was du in dieser Nacht verrichtest, die eine Seite der Medaille ist, du stellst dich hin, du betest dieses Gebet, es dauert 10, 15, 20 Minuten, du hast vielleicht ein bisschen Fußschmerzen, du hast vielleicht 20 Minuten von einem Film verpasst, der gerade im Fernsehen läuft. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass du Bäche und Paläste im Paradies bekommst, weil du diese Tat begangen hast. Was für eine große Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns deswegen, dieses Gebet ist in Wirklichkeit das Paradies und die Schlösser und die Gärten, die ich gerade mache. Nur ich sehe es jetzt gerade nicht, weil dieses Hindernis, dieser Schleier gerade vor meinen Augen ist. Sobald dieser Schleier entfernt wurde, sehe ich dann die Realität dieser Taten. Und das ist quasi die Theorie von der Verkörperung dieser Taten. Das bedeutet, jede Tat, die wir begehen, ist in Wirklichkeit bereits jetzt die Konsequenz. Nur, wir sehen es nicht. Wir spüren es nicht. Wir sehen nur die andere Seite der Medaille, die Seite des Diesseits, die Seite dieser Welt, dass es auf der einen Seite vielleicht schön ist, auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen schmerzhaft oder ermüdend im Gebet beispielsweise. Wir sehen nur diese Seite, aber die andere Seite der Belohnung und der Bestrafung, die bleibt uns verborgen. Die sehen wir erst, wenn dieser Schleier entfernt wurde, wenn wir in die nächste Phase übergehen. Jetzt gibt es aber einige Kritikpunkte an dieser Theorie. Manche kommen und sagen, okay, wir haben jetzt verstanden, Verkörperung der Taten. Aber eine Sache können wir nicht verstehen. Und zwar, diese Tat, die ich jetzt verrichte, diese Tat, die ich jetzt begehe, diese Tat ist ja nichts Eigenständiges. Sie hängt ja von mir ab. Wenn ich jetzt beispielsweise komme und jemanden die Hand schüttle, einen Bruder begrüße, der Gruß, der Salam ist eine hervorragende, schöne Sache, ist empfohlen, man bekommt Lohn dafür. Aber diese Tat, die ich mache, die mache ich ja mit den Händen. Die Tat an sich, die hängt ja mit mir zusammen, sie ist ja nichts Eigenständiges, weil wir haben in den Existenzen zweierlei Arten. Existenzen, die eigenständig sind, die alleine existieren können und Existenzen, die nur durch andere existieren können, wie beispielsweise ich jetzt selber. Ich existiere so. Meine Gedanken, durch was existieren meine Gedanken? Durch oder meine Träume oder meine Vorstellungen? Durch mich selber. Wenn ich jetzt sagen würde, stell dir einen grünen Baum vor, dann hast du im Kopf einen grünen Baum dir vorgestellt. Dieser grüne Baum in deinen Gedanken, der existiert doch nur durch dich alleine. Das ist ja nichts Eigenständiges. Sobald du nicht mehr dran denkst, ist er weg. Sobald du wieder dran denkst, ist er da. Dann denkst du nicht mehr dran, ist es wieder weg. Es existiert durch dich. Jetzt kamen die Philosophen und das hat viele Philosophen wirklich eine Zeit lang beschäftigt. Sie haben gesagt, diese Tat, die besteht aus Schallwellen, die besteht aus Energie, die ist ja nichts Eigenständiges. Wie kann etwas, was nicht eigenständig ist, verkörpert werden und dann uns Angst einjagen und im Grab angreifen und so weiter und so fort? Wie kann das sein? Da ist ein Fehler, den wir, oder da ist ein Zusammenhang, den wir nicht erklären können. Was hat es genau damit auf sich? Und das hat viele Philosophen vor einer großen Herausforderung gestellt. Und also man sah keinen logischen Zusammenhang. Und ausgerechnet die Physik war es, die dieses Problem gelöst hat. Jetzt kommt man wieder und sagt, hä, was hat die Physik jetzt damit zu tun? Es ist abends, wir haben keine Schule heute, jetzt bringst du uns auch noch Physik in die Moschee. Physik gehört in die Moschee, genauso wie Chemie, genauso wie Bio, genauso wie alle anderen Wissenschaften. Das gehört alles in die Moschee. Religion ist nicht etwas Separates, was nichts mit den anderen zu tun hat. Alles gehört zusammen. Und hier sehen wir auch, wie wichtig es ist, dass man sich in den Naturwissenschaften vertieft. Die Physik war es, die dieses Problem erklärt hat. Wieso? Die Welt besteht aus Materie und Energie. Das wissen wir. Diese Welt hat zweierlei Existenzen, und zwar Materie und Energie. In Wirklichkeit ist die Materie und die Energie eine einzige Existenz, sie zeigen sich aber durch unterschiedliche Formen. Das heißt, Materie und Energie sind in Wirklichkeit eins. Sie zeigen sich aber durch unterschiedliche Formen. Und lange Zeit war man der Ansicht, man kann nur Materie in Materie umwandeln und Energie in Energie. Materie in andere Materie und Energieformen in andere Energieformen. Nur so kann man das machen. Lange Zeit dachte man, dass es nur so ist. Bis Albert Einstein kam und gesagt hat, nein, nicht nur. Wir können auch Materie in Energie umwandeln und Energie in Materie. Und da entstand diese bekannte Formel. Das ist jetzt extrem laienhaft dargestellt. Ein Physiker würde jetzt ausrasten und der würde jetzt sicherlich einige Kritikpunkte haben. Das ist jetzt wirklich sehr laienhaft dargestellt, bis Albert Einstein dann kam. Und sagt ja, durch die bekannte Formel E gleich mc Quadrat, das heißt die Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Mit dieser Formel können wir den Energiegehalt von Masse feststellen. Es ist also möglich, Energie in Materie umzuwandeln und Materie in Energie. Das ist das Prinzip der Atombombe als Beispiel. Kleinere Atomkerne. Und was sehen wir, was für eine gewaltige Energie daraus hervorgeht? Es ist Materie. Atomkerne, Materie. Aber wir sehen, was durch die Atomspaltung, was für Energie freigesetzt werden kann und was für einen Schaden es anrichten kann. Das heißt, wir sehen also, es ist nicht nur so, dass Materie in Materie und Energie in Energie, nein, wir können diese beiden auch zusammenbringen. Wir können Energie in Materie und Materie in Energie umwandeln. Und genau das hat dieses Problem gelöst. Wieso? Weil man jetzt gesagt hat, Moment mal, dann ist es ja nicht nur so, dass auch wenn ich eine Tat begehe, es ist natürlich jetzt nicht so, dass das Skorpion oder die Schlange im Grab, dass diese jetzt materiell sind. Aber jetzt hat man es veranschaulichen können, dass durchaus eine Tat, die durch mich besteht, eine Tat, die ich verrichte, die nicht alleine existiert, dass diese durchaus verkörpert werden kann. Weil was ist Energie? Energie ist nicht etwas, was ich greifen kann, was ich festhalten kann. Ich kann Materie festhalten, aber nicht die Energie. Aber ich kann Energie in Materie umwandeln. Als anschauliche Betrachtung, damit man es besser versteht. Ich weiß, heute ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber damit man ein bisschen versteht, in welche Richtung das geht, wie das Ganze funktioniert, dass man diese Taten, die wir verrichten, die an sich nichts Eigenständiges sind, dass sie am Tage der Auferstehung zu uns zurückkehren und uns verdeutlicht und verbildlicht wird. Und ja, man kann auch an dieser Stelle sagen, nicht jede Belohnung oder Bestrafung, wir können nicht davon ausgehen, dass jede Belohnung und jede Bestrafung dieser Art, also die dritte Art ist. Es kann sein, dass manche die erste Art beinhaltet, manche die zweite Art. Aber diese dritte Art wird vom Heiligen Koran extrem stark gepriesen bzw. extrem stark verdeutlicht durch diverse Koranverse, die wir uns jetzt auch anschauen wollen. Nämlich der Heilige Koranvers, den wir zu Anfang rezitiert haben. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Der Heilige Koran sagt in Surah 18, Vers 49, sie finden alles, was sie taten, gegenwärtig und dein Herr tut niemandem Unrecht. Das heißt, wenn der Mensch irgendwann kommt, sieht er die Taten da vor sich. Es ist nicht die Konsequenz dieser Tat. Es ist die Tat an sich, mit der er konfrontiert wird. Nur er hat es vorher so nicht wahrgenommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. An dem Tage wird jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereit finden. مُحْضَرًا. Die Tat wird da sein. Nicht die Konsequenz. Schaut, wie genau der Heilige Koran ist. Und wie wichtig es ist, dass wir die Verse des Heiligen Korans genau durchlesen. Der Koran sagt, die Tat wird anwesend sein. Nicht die Belohnung der Tat, die Bestrafung der Tat. Nicht die Punkte in Flensburg oder die Geldstrafe wird da sein. Nein, die Tat an sich wird da sein, mit der wir konfrontiert werden. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Was sagt der Koran in Surah 3, Vers 30? An dem Tag wird jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereit finden. Und von dem, was sie an Bösem getan hat, hätten sie gerne, wenn zwischen ihr und ihm ein weiter Abstand wäre. Auch wir werden dann unsere schlechten Taten sehen und wir werden uns wünschen, da gäbe es einen weiten Abstand zwischen uns. Es gibt zwei Formen von Abstände. Einmal der zeitliche Abstand, einmal der örtliche Abstand. Der örtliche Abstand, ich werde jetzt nicht das Corona-Beispiel nehmen mit 1,50 Meter. Der örtliche Abstand ist klar, ich bin hier in Deutschland und beispielsweise meine Tante oder mein Onkel ist im Irak, mehrere tausend Kilometer entfernt. Ein örtlicher Abstand. Ein zeitlicher Abstand, wir befinden uns im Jahre 2021. Der Prophet sallallahu alaihi wa alai hat vor 1400 Jahren gelebt. Ein zeitlicher Abstand. Der Koran benutzt hier das Wort Amad. Amadan ba'ida. Amad ist der zeitliche Abstand. Man wünschte sich, es wäre ein großer zeitlicher Abstand zwischen mir und der bösen Tat. Moment mal. Wieso sagt der Koran, oder wieso bezieht vor allem der Koran den zeitlichen Abstand? Ich bin tot, es sind so viele Jahre vergangen, diese Sünde habe ich mit 18 Jahren gemacht. Wieso wünsche ich mir, dass es einen großen zeitlichen, es gibt doch einen großen zeitlichen Abstand zwischen mir und der Sünde. Nein, der Koran sagt nein. Die Sünden, die du begehst, du hast sie mit 18 begangen, mit 30, mit 70, mit 50. Wenn du stirbst, die Tat wird da sein. So als hättest du sie jetzt gerade bei dir. Du hast sie mit 18 gemacht, aber die Tat ist hier bei dir. Was wird uns am Tage des Gerichts erwarten, wenn alle Sünden unseres Lebens plötzlich vor uns stehen und uns konfrontieren oder im Grab bereits bei uns anwesend sind. Wie wichtig es ist, auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen zu sein und auf die Vergebung unserer Sünden. Wie wichtig es ist, dass wir diese Gelegenheit nutzen, wie Rajab und Schaban und Ramadan, um für die Vergebung unserer Sünden zu beten. Wie wichtig ist das? Stellt euch vor, ein Mensch durchlebt sein Leben, er betet und fastet und macht seine guten Taten und so weiter, aber er hat auch seine Sünden. Und er hat niemals diese Gelegenheiten genutzt, um für Vergebung zu beten. Und im Grab, sobald er in sein Grab gelegt wird, sieht er plötzlich diese ganzen Sünden anwesend direkt bei ihm. Er sagt, oh Allah, diese Sünde habe ich mit 15 gemacht, mit 18, mit 20, mit 25. Ich bin jetzt 80 und bin gestorben. Nein, das bringt trotzdem nichts. Die Sünde ist bei dir. Deswegen sagt der Koran, تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Man wünscht sich dann, es wäre ein großer zeitlicher Abstand zwischen mir und dieser Sünde. Aber nein, der zeitliche Abstand ist nicht da. Die Sünde ist direkt hier bei mir vor Ort. Wie genau und detailliert ist also der heilige Koran? Und weiterhin, ganz bekannter Vers, den viele kennen, in Surah 99, Vers 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Wer nun im Gewicht eines Stäubchen Gutes tun, wird es sehen. Er wird das Gute sehen, nicht die Konsequenz, er wird das Gute sehen. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, der wird es ebenfalls sehen. Der Koran macht also ganz klar deutlich, du wirst nicht mit den Konsequenzen, mit diesen willkürlichen Konsequenzen konfrontiert, du wirst mit den Taten konfrontiert. Mit der Wahrheit dieser Tat, die du jetzt in Wirklichkeit siehst, über die du unachtsam warst im Diesseits. Und oder was wir jetzt vorhin auch erwähnt haben, bezüglich dem Lästern mit dem Essen des toten Fleisches. Ein weiterer Vers zeigt uns eine weitere Tat auf, was sie in Wirklichkeit ist. Und dieser Vers ist wirklich extrem gefährlich. Dieser Vers zeigt uns, was eine Tat in Wirklichkeit sein kann. Wie schlimm diese Tat in Wirklichkeit sein kann, obwohl wir es nicht merken. Der Heilige Koran sagt, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ Nara, was er yaslauna sa'ira. Wirklich, immer wenn ich diesen Vers lese, bekomme ich eine Gänsehaut. Was sagt dieser Vers aus? In Sura 4, Vers 10. Diejenigen, die den Besitz von Waisen ungerechterweise verschlingen, von Waisen, verzehren in ihren Bäuchen nur Feuer. Und sie werden dem Sa'ir zugeführt, also der Höllenglut zugeführt. Eine extrem bildliche Darstellung. Das bedeutet, es gibt ein Waisenkind, dieser Waise ist alleine, die Eltern sind gestorben. Ich komme und durch bestimmte Tricks mit Anwalt und so weiter entnehme ich das Erbe dieses Waisen und beanspruche es für mich. Und dieses Waisenkind hat plötzlich nichts mehr. Was dieser Mensch zu erwarten hat, das will ich mir nicht vorstellen. Jemand, der ungerecht zu Waisen ist, der von dem Waisen ihr Hab und Gut nimmt und für sich. Der Koran sagt dies. Der Koran sagt, wenn du von einem Waisen etwas nimmst, und etwas isst beispielsweise, in Wirklichkeit verschlingst du Feuer in deinem Bauch. Du siehst es aber nicht, du merkst es nicht. Es ist, als würdest du Feuerglut in deinen Mund nehmen und runterschlucken. Du merkst es aber nicht. Du nimmst vielleicht die paar tausend Euro, die du von dem Kind nehmen konntest als Erbe. Du hast diesen Anwalt eingeschaltet, um dies und das und diese Tricks zu machen. In Wirklichkeit aber, das ist die eine Seite der Medaille. Du bekommst jetzt Geld, hast ein Konto, du kannst die Sachen kaufen. Die andere Seite ist aber, du verschlingst gerade Feuer in deinem Bauch. Du merkst es aber nicht. Der Querschnittsgelähmte, der spürt nichts. Wenn du seine Hand ins Feuer hältst, er verbrennt sich. Aber er spürt es nicht. Weil er querschnittsgelähmt ist, er spürt es nicht. Wir, wenn wir solche Taten begehen, wir verbrennen uns, aber wir spüren es nicht. Wann werden wir es spüren? Wenn dieser Schleier entfernt wurde. Schaut, wie detailliert der Koran mit diesem Thema umgeht. Schaut, wie sich unser Bild von den Taten und der Belohnung und der Bestrafung komplett ändert, wenn wir nur den Koran aufmerksam durchlesen, wenn wir über die Verse des Heiligen Korans nachdenken, dann ändert sich plötzlich unser gesamtes Bild. Dann ist es nicht mehr so wie im Katalog, wer dies tut, bekommt das, wer dies nicht tut, bekommt dies. Dann ist jede Tat, hinter jeder Tat steckt etwas. Jede Tat hat eine bestimmte Wahrheit, hat eine bestimmte Konsequenz, die mit dieser Tat einhergeht. Das heißt, das ist wirklich, deswegen betone ich dieses Thema, das ist so ein extrem wichtiges Thema und dass wir dies ausführlich, inshallah, auch verstehen. Deshalb jemand, der jetzt beispielsweise eine Blume anpflanzt, die Stacheln hat, soll sich nicht wundern, wieso er sich später sticht an diesen Stacheln. Er hat es angepflanzt. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran an mehreren Stellen sinngemäß, wir sind es nicht, die ihnen Unrecht tun, wahrlich, sie sind ungerecht gegen sich selber. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es nicht, dass er sieht, wie wir uns, wie wir gequält werden, wie wir im Grab bestraft werden, wie wir im Höllenfeuer. Allah subhanahu wa ta'ala liebt jeden einzelnen Diener und er will das Beste für jeden einzelnen Menschen. Der Mensch ist aber ignorant und will nicht verstehen, obwohl die Wahrheit so klar wie die Sonne für ihn ist. Er will aber nicht verstehen. Er will es nicht verstehen. Er macht seine Augen zu und läuft gegen die Wand. Obwohl ihm wird gesagt, mach die Augen auf, wende dich nach rechts und schau, was die Schönheiten sind und lauf nach rechts. Also nein, ich mach die Augen zu und ich renne gegen die Wand. So ist der Mensch in Wirklichkeit. Das ist das Problem. Und es gibt zahlreiche Berichte von großen Gelehrten, zahlreiche Berichte in den Werken, die über diese Sachen sprechen, wo der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi darüber spricht, wie wichtig es ist, dass man mit rechtschaffenen Taten bestattet wird. Und eines dieser Geschichten fand ich in dem Buch Berichte aus dem Jenseits. Das ist neu erschienen von Ayatollah Dastagheb Shirazi. Ein wirklich sehr, sehr schönes Buch, sehr zu empfehlen. Kann man sehr gut als Nebenlektüre zu dieser Vortragsreihe nehmen. Und zum Glück habe ich diese Geschichte oder diese Überlieferung hier gefunden, deswegen musste ich sie nicht selber übersetzen. Auf jeden Fall in diesem Buch auf Seite 35 wird von einem Stamm berichtet, von einem Stamm Tamim berichtet über, ich lese es einfach mal vor, und zwar: Auf Seite 35 Taten sind die Begleiter im Grab. Es besteht Einigkeit darüber, dass im Grab jedermanns Gefährten seine Taten sein werden. Wie es besonders im Koran und den Überlieferungen dargelegt wird. Sheikh Saduq hat in Al-Khisal und Amali und Ma'ani al-Akhbar von Qais berichtet, dass er einst mit einer Gruppe von Leuten vom Stamm der Tamim zum heiligen Propheten gegangen ist. Er hat Folgendes vorgebracht. Er ging zum Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi und sagte: O Gesandter Gottes, gib uns einen Ratschlag, A'adhna. Gib uns einen Ratschlag, denn der uns nützen kann, denn die meiste Zeit wandern wir im Wildnis und Wüste umher und haben kaum Möglichkeit, dich ehrenvoll zu besuchen. Und das ist wirklich eine Lehre für uns, jeden, den wir sehen, mit dem wir reden, der uns über den Weg läuft, dass wir sagen, Adna, gib uns einen Ratschlag. Hast du bestimmte Erfahrungen im Leben gemacht, mit der du uns nützen kannst? Gib mir einen Ratschlag. Selbst der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, sagte zu Jibrail, alaihi salam, gib mir einen Ratschlag. Obwohl der Maqam, der Rang des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, natürlich viel, viel höher ist als der von Jibrail, alaihi salam. Trotzdem sagte er zu ihm, gib mir einen Ratschlag, gib mir eine Nasiha, gib mir eine Mau'idha. Dieser Zaid vom Stamm der Tamim ging also zum Gesandten Gottes, sagt, o Gesandter Gottes, gib mir einen Ratschlag, wir sind Leute, die in der Wüste umhergehen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi, sagt zu ihm, o Qais, es ist für dich vonnöten, einen Gefährten zu haben, der mit dir begraben wird. Dieser Gefährte wird lebendig sein, wohingegen du tot sein wirst. Wenn dieser Gefährte eine freundliche und gütige Person ist, wird er dich in einer achtbaren Verfassung halten. Wenn er ein schlechter Kerl ist, wird er dich in deinem Grab der völligen Einsamkeit ohne jedwede Hilfe oder Beistand überlassen. Bedenke auch, dass dieser Begleiter in der großen Versammlung, also am Mahschar, am Tage des Gerichts zwangsläufig bei dir sein wird. Einen guten Gefährten bei dir sein wird, du wirst auch nur über ihn befragt. Es ist also sehr wichtig für dich, einen guten Gefährten auszusuchen. Wenn er eine gute Person ist, wird er dich glücklich machen. Wenn er aber ein korrupter Bursche ist, wird er dich fürchterlich ängstigen. Dieser Gefährte ist nämlich die Manifestierung eurer Taten. Hier wird es klar betont, die Manifestierung, die Verkörperung eurer Taten. Wie wichtig es ist also, bereits in dieser Welt einen Gefährten zu haben, der mit uns begraben wird, der lebendig ist, wohingegen wir tot sind, der uns aber an unserer Seite bleibt, der an unserer Seite bleiben wird, bis zum Tage der Auferstehung wird er an unserer Seite bleiben. Und das sind unsere Taten. Entweder es sind gute Taten oder es sind schlechte Taten. Und es gibt noch eine weitere, sehr, sehr schöne, einen sehr schönen Bericht über Sheikh Bahauddin Al-Aminish, Sheikh Al-Baha'i. Er selber berichtet, und das wird auch in diesem Buch erwähnt, diese Geschichte auf Seite 36, Der geehrte Qadi Said Qummi zitiert in seinem Buch Arba'in Sheikh Baha'i folgendermaßen. Ich lese das jetzt nicht vor, sondern erzähle sinngemäß, was das war. Sheikh Baha'i hatte einen Freund, der in einem Friedhof in Isfahan, glaube ich, gelebt hat. Denn ein Friedhof in Isfahan, er war quasi Totenwächter, könnte man sagen. Dieser Sheikh ging zu ihm und sagte, hast du mal etwas Ungewöhnliches hier auf dem Friedhof erlebt? Und Sheikh Baha'i berichtet selber, was diejenige Person ihm berichtet hat, der im Friedhof gelebt hat. Er sagte zu ihm, ja Sheikh, ja, ich habe mal etwas sehr Außergewöhnliches erlebt. Er sagte, was denn? Berichte es mir. Er sagte, eines Tages kam eine Gruppe von Menschen und sie haben eine Person bestattet und sind dann gegangen. Dann gegen Abenddämmerung habe einen extrem merkwürdigen Gestank wahrgenommen, den ich vorher so noch nie gerochen habe. Etwas, was so ekelerregend ist, ein wirklich ekelerregender Duft, den ich wahrgenommen habe. Und ich sah, wie ein Hund in einer abscheulichen Kreatur gekommen ist, sich an das Grab hingestellt hat und plötzlich verschwunden ist. Und einige Augenblicke später roch ich einen Duft, den ich so noch nie in meinem Leben zuvor gerochen habe. Einen extrem schönen Duft. Und ich sah einen jungen Mann, der so schön war wie niemand sonst, wie er kam und an diesem Grab stehen geblieben ist und plötzlich verschwand. Und ich fragte mich, Bismillah, was geschieht hier gerade? Er sagte, einige Augenblicke später sah ich, wie dieser junge Mann rausgekommen ist aus dem Grab, aber er war plötzlich blutverschmiert, er sah schlecht aus, seine Kleidung war zerrissen, er war überall blutig. Und ich fragte mich, was ist da passiert? Ich ging zu ihm hin und fragte ihn, wer bist du, was ist passiert? Er sagte, ich bin die guten Taten dieses Menschen, der gerade begraben wurde. Und diese ekelerregende Kreatur, die du gesehen hast, das waren seine schlechten Taten. Wir beide waren bei ihm im Grab. Dieser Mann hatte sowohl gute als auch schlechte Taten. Aber es scheint, dass die schlechten Taten dieses Mannes überwogen haben. Und dieser Mann sagte quasi, er sagte, ich konnte nicht lange bei ihm bleiben, weil diese Kreatur, dieser Hund hat mich angegriffen und mich verletzt und mich gekratzt und er hat ein Stück von meinem Fleisch abgebissen. Ich konnte nicht lange bei ihm bleiben, deswegen bin ich rausgegangen. Jetzt mag jemand kommen, ist das so korrekt, so passiert, wie kann das sein? Allah subhanahu wa ta'ala entfernt in einigen Augenblicken für manche den Schleier, dass sie einige Sachen wahrnehmen können und fügt diesen Schleier dann wieder zurück. So kommen diese kleineren oder seltenen Berichte auch zustande. Also keiner soll sagen, das ist, nehme ich nicht an, das ist Schwachsinn, das ist keine Ahnung was. Es gibt diese Augenblicke, wo so etwas passiert. Und das heißt, die Lehre, die wir daraus entziehen können, das heißt, die schlechten Taten, die wir haben, können dazu führen, dass sie unsere guten Taten vertreiben. Wie wichtig ist es also, dass wir unsere schlechten Taten so niedrig wie möglich halten und unsere guten Taten so viel wie möglich, damit so eine Situation niemals passieren kann, dass unsere schlechten Taten unsere guten Taten vom Grab vertreiben. Weil was passiert dann jetzt mit ihm? Die schlechten Taten werden bei ihm bleiben, diese Kreatur wird bei ihm bleiben, sie wird ihn angreifen, sie wird ihn verletzen, sie wird ihn in Angst versetzen. Allahu a'lam bis wann? Bis zum Tage der Auferstehung womöglich. Deswegen, darüber reden wir inshallah, wenn wir speziell über die vierte Phase, über den Barzakh reden. Von Imam al-Sadr al-Islam wird berichtet, dass er für seine Schia, diejenigen, die meinen, ach, ich befolge Ali ibn Abi Talib, ich brauche mich um nichts zu fürchten, ich brauche keine Angst zu haben, das Paradies wurde für mich erschaffen, Punkt. Ja, das Paradies wurde für jemanden, der als Schiite von Ali ibn Abi Talib gilt. Ja, für einen Schia von Ali. Aber wer ist der Schiite von Ali? Wer ist der Schia von Ali? Jemand, der betrügt, der lügt, der auf seine Gebete nicht achtet. Ist das ein Schia von Ali ibn Abi Talib? Oder ist jeder, der von sich behauptet, ich bin Schia, khalas, für ihn ist das Paradies? Nein. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir aufpassen. Und worauf ich hinaus wollte, dass Imam Sadr al-Islam sagte, ich fürchte für unsere Schia vor allem die Situation im Grab. Ja, am Tage der Auferstehung, am großen Hisab, wird es die Fürsprache geben. Da wird es Möglichkeiten geben, dass diese Person verschont werden. Aber ich fürchte für sie im Grab. Im Grab wird es nicht leicht. Angefangen beim Drücken des Grabes, über die Befragung von Munkar und Nakir, über die wir inshallah auch ausführlich sprechen werden, über die Taten, die wir selber aufschreiben, unsere eigenen Taten, das Buch unserer Taten schreiben wir mit unseren eigenen Händen auf, das Leben, der Ablauf in Barzakh, was machen wir tagsüber, was machen wir nachts, weil genauso wie wir hier ein Leben haben, haben auch die Toten ein Leben. Wenn ein Gläubiger stirbt beispielsweise, wird es unter den toten Gläubigen bekannt sein, derjenige ist gestorben, Lasst uns zu ihm gehen, seine Seele empfangen, mit ihm drüber reden. Erzähl uns, was ist nach unserem Tod passiert? Wie ergeht es deiner Mutter? Ein Vater, der seinen Sohn beispielsweise fragt, wie geht es deiner Mutter? Wie geht es deinem Sohn, deinen Kindern? Erzähl mir, wie seid ihr aufgewachsen? Was ist nach meinem Tod passiert? Es wird diese Konversation, es gibt ein Leben nach diesem Tod. Es gibt ein Leben nach dem Tod, ein Leben nach dieser Dunya. Und darüber werden wir inshallah auch ausführlich sprechen. Ein letzter Punkt, inshallah kommen wir dann zum Abschluss. Ein wichtiger Punkt, der uns im Grab hilft, ist die Verbindung zu Imam Abi Abdullah al-Hussein a.s. Auf die viele Gelehrte betont haben und auf die viele Gelehrte bestätigt haben. Die Bindung zu Imam al-Hussein a.s. kann unsere Errettung im Diesseits, im Grab und im Jenseits sein. Und da gibt es zahlreiche Berichte auch darüber. Ein kleineres Beispiel führe ich an. Und zwar gab es zwei gläubige Brüder, die extrem starke Liebende von Imam al-Hussein waren, die als Khuddam, als Diener von Imam al-Hussein a.s. galten. Sie haben alles getan, was auch nur ansatzweise für Imam al-Hussein gelten konnte. Und diese zwei haben sich ein Versprechen gegeben. Sie haben beide gesagt, derjenige, der zuerst stirbt, der kommt dem anderen im Traum und berichtet ihm, was ihm widerfahren ist im Tod und wie es ihm denn derzeit ergeht. Und das ist keine Science-Fiction-Sache oder so. Es ist möglich, dass ein Toter einen Lebenden im Traum besucht, mit ihm redet, ihm Sachen erzählt. Das ist möglich, aber natürlich nicht für jeden. Aber so etwas kommt vor. Die beiden haben also dieses Versprechen einander gegeben. So. Und dann, eines Tages, nach vielen Jahren, starb einer dieser beiden. Und der Tote kam zum Lebenden im Traum. Und der Lebende sah, dass der Tote in einem Garten war, es ging ihm gut, er hatte alles, was er wollte, Bäche, Flüsse, Paläste, es ging ihm gut und der Tote lachte und war fröhlich und er fragte ihn neugierig, was ist passiert, erzähl mir, was passiert ist, wie ist es dir nach dem Tod ergangen, wie ist es so im Grab? Und der Tote sagte, anfangs war es schwierig, ich war im Grab, ich wurde bestattet und dann kamen zwei gewaltige Engel, die ich so zuvor noch nie gesehen habe. Und sie haben mir Fragen gestellt. Aber ich war so in einer Schockstarre, dass es mir nicht möglich war zu antworten. Sie haben mich gefragt, wer ist dein Herr? Wer ist dein Prophet? Wer ist dein Imam? Und ich war so in einer Schockstarre, ich hatte so eine Angst, dass ich nicht antworten konnte. Man kennt das vielleicht, wenn man vor einer schwierigen Situation ist oder in einer Prüfung beispielsweise. Man kennt die Inhalte, die man gelernt hat. Man hat sie Tag und Nacht auswendig gelernt. Aber du stehst vor der Prüfungskommission und der Prüfer steht da und fragt dich und plötzlich kannst du nicht mehr antworten, weil du aufgeregt bist. Und das ist nur eine Prüfung vor einem Professor oder vor einem Lehrer. Was ist, wenn du im Grab liegst und einsam bist und alles dunkel ist und du alleine bist und gewaltige Engel kommen, die du zuvor noch nie gesehen hast, mit einer Eisenstange, die aus Feuer besteht und dich fragen, wer ist dein Gott? Es ist nicht leicht zu antworten. Wem wird noch einfallen, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist, wer der Prophet ist, wer die Imame sind? Manche haben Probleme, bereits in Diesseits die Namen der Imame aufzuzählen. Meint ihr, unter so einer Situation, in dieser Schockstarre, wird jemand sagen, Imam Ali, dann Imam Hassan, dann Imam Hussein? Meint ihr, jemand wird es so einfach sagen? Nein. Nur diejenigen werden es sagen können, die ihr gesamtes Leben für die Ahlul Bayt geopfert haben. Deren Leben aus Hassan, Hussein, Zain al-Abidin und so weiter bestand. Die werden kein Problem haben. Jedenfalls, um zum Thema zurückzukehren, derjenige sagte, ich war in einer Schockstarre, die Engel haben mich gefragt und ich konnte nicht antworten und ich hatte Angst. Bis Allah subhanahu wa ta'ala mir eingegeben hat in meinem Herzen, ich solle einen Satz sagen. Inni khadimun min khadamatil Hussein alayhi salam. Ich bin ein Diener von den Dienern Hussein alayhi salam. Er sagte, daraufhin haben die Engel ihre Köpfe gesenkt und sind gegangen. Und seitdem lebe ich in diesem Überfluss im Paradies und im Garten und habe alles, was ich möchte. Die Beziehung zu Imam al-Hussein a.s. ist nicht zu unterschätzen. Deswegen sollten wir nicht nur in Muharram und Safar, so gut es geht, so häufig es geht, Ziyarat Ashura lesen, Ziyarat Warath lesen, den Besuch Imam al-Husseins a.s. im Irak anstreben, so gut es geht, spenden im Namen von Imam al-Hussein, fasten im Namen von Imam al-Hussein, zwei Rakat beten und den Lohn der Seele Imam al-Husseins a.s. schenken. Taten, die wir immer machen können. Und wenn wir unsere Bindung zu Imam al-Hussein in dieser Welt stärken, glaubt mir, wird diese Bindung bestehen bleiben bis zum Tage der Auferstehung. Und meint ihr, das Höllenfeuer kann jemanden berühren, der eine starke Bindung zu Imam Abi Abdullah al-Hussein a.s. hat? Nein. Ma hakadha dhannu bika, ya Sayyidi wa ya Mawlai. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns im Diesseits die Ziyara von Imam al-Hussein gewährt, inshallah, und im Jenseits seine Fürsprache. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala bayti al-tayyibin al-tahirin.